Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Die zweite Folge der zweiten Staffel House of the Dragon ist raus, Rhaenyra die Grausame und es tun sich gewaltige Klüfte zwischen den Charakteren auf. Wir haben richtig Bock, die Folge zu besprechen, wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava.
Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Schon wieder die nächste Folge House of the Dragon. Die zweite Folge ist raus mit dem Titel Rhaenyra, die Grausame. Und da möchte ich natürlich meinen Buddy nebenan fragen. Niklas, der Tüchtige, wie fandest du die?
Ich fand die wieder sehr cool. Also ich bin generell wieder sehr zufrieden mit der Qualität von der Serie, jetzt schon in den ersten zwei Folgen. Und auch wenn die Folge, finde ich, jetzt nicht so viel Action hatte, hat sie sehr viele spannende Dialoge, sehr viele Charaktere, die gegeneinander gestellt sind, sehr viel Aufbau für das, was später kommt. Mhm. Deswegen, ich fand die super, die Folge. Es gibt aber sehr viel in der Folge, was irgendwie besprochen werden muss. Deswegen freue ich mich sehr auf diese zweite Folgenbesprechung der zweiten Staffel von House of the Dragon.
Ja, eine Menge gibt's wirklich, aber du hast recht, es ist die harte Action. Ich glaube, da müssen wir noch eine Folge warten, weil ich glaube, in Folge 3 könnte es knallen. Durchaus knallen.
Ja. Ja, es könnte knallen in der dritten Folge, ja. Das kann ich mir vorstellen.
An zwei, drei Stellen. Aber genau, die erste Folge hat ja geendet dadurch, dass das Attentat auf Jaehaerys war. Mhm. Wie starten wir denn hier in die neue Folge rein?
Prinzipiell starten wir erstmal nochmal mit dem Intro. Und dazu wollte ich noch sagen, dass es ein bisschen schade ist. Ich habe darauf geachtet, es ist das Gleiche wie in Folge 1. Und ich hatte ein bisschen gehofft, dass jetzt vielleicht schon der Tod von Jaehaerys vielleicht da reingearbeitet wurde oder irgendwas mit Blood and Cheese oder sowas. Aber da war nichts. Mhm. Müssen wir mal in den kommenden Folgen im Auge behalten, ob da noch was dazukommt. Weil bei Game of Thrones war es ja tatsächlich von Folge zu Folge unterschiedlich.
Ja.
Also beim Intro sind sie immer noch so auf dem Weg, sich so ein bisschen zu finden.
Ja, und es wäre eigentlich nicht viel Arbeit gefühlt gewesen, diesen kleinen Schnipsel dazu zu addieren. Ja. Außer, dass dann vielleicht die es hätten schneller spielen müssen, damit das wieder reinpasst mit der Musik. Aber das sollten die ja wohl hinbekommen.
Aber die Folge startet damit, dass der Red Keep, also King's Landing, das Schloss, im Chaos ist. Weil wir uns gerade, ich vermute, wenige Minuten, höchstens Stunden nach dem Entdecken der Blutschad von Blood and Cheese befinden. Mhm. Und es ist wirklich Chaos. Also man hat das Gefühl, da ist Panik. Und die Wachen laufen da durch die Gänge. Die Leute werden aus ihren Schlafgemachen rausgeholt und da durch das Schloss getrieben. Und dann sieht man auch direkt König Aegon, wie er außer sich ist tatsächlich. Und das war direkt eine spannende Szene, fand ich.
Eine hammergeile Szene. Er nimmt sein Schwert und zerballert sozusagen das, was sein Vater mühevoll friedlich aufgebaut hat. Dieses, ich weiß gar nicht, Miniaturkunstwerk von Valyria war das, glaube ich, ne?
Ja.
Und das ist auch metaphorisch. Super, ne?
Ja, also es ist natürlich ein bisschen mit dem Hammer, so.
Mit dem Schwert?
Mit dem Schwert, ja, genau. Also es ist jetzt nicht besonders subtil. Ja. Aber ich fand auch, das hat super reingepasst. Und dabei auch noch diesen Throwback zu Joffrey. Mit I am the King und Tywin, der immer gesagt hat, ein König, der sagen muss, I am the King, ist kein true King,
genau. Also
kein wahrer König. Und diese Kombination hat schon direkt, finde ich, die Folge sehr, sehr stark eröffnet.
Auf jeden Fall. Fand ich, war ich direkt drin.
Ja.
Und das liebe ich. Hin und wieder hast du ja so ein bisschen Aufbau, aber hier denkst du ja direkt, ach, richtig coole Szene zu Beginn, gefällt mir.
Generell eine sehr starke Folge für den Schauspieler von Aegon, ne?
Also, ja, der hat mehr Screentime, ne? Also Folge 1 war schon gut und jetzt kommt er endlich mal richtig zum Zug.
Ja, ich finde, also in der Folge kommt das besonders, sticht das noch deutlicher hervor als in der ersten.
Ja. Aber wir haben noch so einen kurzen Shot auf seinen Bruder, Aemond.
Ja.
Der nämlich da irgendwo in irgendwelchen Gemächern rumlungert und eine Münze findet. Und ich habe mich gefragt, was zur Hölle hat es mit dieser Münze auf sich?
Das waren die Münzen, die Kristen Cole und Aemond auf dieser Karte hatten, als sie ihre Kriegspläne geschmiedet haben in Episode 1. Da haben die doch so ihren eigenen Plot konstruiert, dann ist Otto da reingestürmt. Und das war eine Münze davon.
Bist du sicher? Weil ich habe nämlich das Gefühl, das war keine davon, sondern eine von der Bezahlung.
Nee, ich glaube,
das. Ich weiß, welchen Tisch du meinst.
Genau, und Blood and Cheese, also Blood hat sich ja an diese Karte gesetzt und diese Münzen so eingesammelt.
Mhm, genau.
Und ich vermute, dass es eine, die einfach runtergetroppt ist, als er diese so runtergewischt hat.
Aber Aemond guckt da ja sehr dediziert drauf und wir erfahren später in der Szene ja auch, was er durch diesen Fund der Münze herausgefunden hat.
Ja?
Und zwar, dass das Attentat eigentlich ihm gelten sollte. Und deshalb glaube ich nämlich...
Das hat er durch die Münze herausgefunden?
Also sie ist ja so richtig im Shot. Sonst wäre die Frage, ich musste das kurz nachlesen, weil ich mich wirklich gefragt hatte, was ist diese Münze?
Ja.
Und das ist natürlich jetzt einfach irgendeine Theorie, die ich irgendwo gelesen habe in einem Forum. Aber das macht, finde ich, durchaus Sinn, weil warum sollte sonst dieser Fokus auf dieser Münze sein und was sollte die Erkenntnis sein? Weil der Shot ist ja schon sehr klar auf ihm.
Also ich habe, okay, dass es ihm gilt, ja, okay. Aber ist da nicht der Seven-Pointed Star drauf, also dieser siebenzackige Stern auf der Münze?
Ich glaube, ja.
Und der spielt ja später bei Allison nochmal eine Rolle. Aber okay, vielleicht habe ich das nicht... Also für mich war das einfach so, dass Aemond quasi so realisiert hat, okay, hier sind sie reingekommen. Hier haben wir gestern gesessen. Das war eine knappe Geschichte. Mhm. Er sieht diesen Geheimgang und sagt nicht viel dazu, aber später haben wir ja das Gespräch mit ihm im Bordell, wo er quasi fast schon stolz darauf ist, dass dieser Attentat eigentlich ihm galt.
Genau, kommen wir gleich noch drauf. Aber kann auch gut sein, dass die vom Tisch war. Das war einfach nur, was ich jetzt... für logisch hielt. Auf jeden Fall glaube ich, dass er dadurch so eine gewisse Erkenntnis erlangt hat.
Tatsächlich ist es aber, der Seven-Pointed Star ist direkt eine Verbindung zu der nächsten Szene. Denn Alicent und Otto verarbeiten das ja quasi. Die haben das gerade offensichtlich erst, also Alicent hat es ja vorher von Helena direkt gehört, aber Otto und sie diskutieren darüber und Alicent ist in der Szene interessanterweise der Meinung, dass sie von den, also ich habe das so interpretiert, dass sie von den Göttern bestraft wird, weil sie gesündigt hat.
So. Ah, jetzt kommt es an den siebenzackigen.
Genau, so, weil der Glaube von ihr schon eine sehr zentrale Rolle spielt. In der letzten Folge hatten wir auch sie in der Septa, wie sie die Kerzen anzündet. Also es scheint ein zentrales Element für ihren Charakter zu sein.
Wahrscheinlich eine der wenigen Dinge, an die die sich noch klammern kann, weil mittlerweile die ist ja auch so ein bisschen lost da am Hof.
Genau. Wobei man gleichzeitig sagen muss, dass sie natürlich...
Nein, einen Boy hat sie, ja. Ja,
genau, also dass sie da natürlich auch nicht gerade die Musterschülerin ist.
Ja, aber sie ist auch ein bisschen gebrochen. Also sie hat durchaus auch ein schlechtes Gewissen, weil sie auch nicht ganz unverantwortlich mit ist, was sie da mit Kristen Kraut gemacht hat.
Ja, und es wird auch, kommt da schon in der Szene durch und kommt auch später nochmal. Sie versucht sich in der Folge auch Otto zu öffnen. Ein bisschen, was zweimal tatsächlich abgeblockt wird von ihm.
Ja, so halb abgeblockt. Viel ja. Später geht's. Aber insgesamt, ich glaube, es ist wirklich, weil sie so relativ alleine mittlerweile ist. Aegon hat die nicht mehr unter Kontrolle. Es gibt wenig Leute, mit denen die noch so richtig in Kontakt ist, weil Christian Kraut ist jetzt auch mehr bei Team Aegon als bei ihr. Und so richtig viele konkrete Verbündete hat die gar nicht mehr.
Aber generell habe ich das Gefühl, dass alle bei den Greens sehr für sich alleine stehen jetzt irgendwie. Also innerhalb von dem Council. Weil du hast in der Folge mehrfach Interaktionen zwischen zum Beispiel Aegon und Helena, zwischen Alicent und Aegon, zwischen Otto und Alicent, wo die sich gegenseitig nicht unterstützen oder bei der Trauer helfen oder sich aufeinander zugehen, sondern immer weggehen oder immer die andere Person alleine lassen. Deswegen habe ich schon das Gefühl, dass es auch so nochmal verdeutlichen soll, dass innerhalb dieses Green Councils die Personen irgendwie alle nur für sich stehen und nicht so wirklich geeint sind.
Obwohl es ja im Schwarzen Rat ein bisschen ähnlich ist. Nicht auf dem Ausmaß, weil es auch ein paar weniger Charaktere sind.
Nee, aber stimmt. Also es gibt halt nicht nur Diskrepanzen zwischen den Schwarzen und den Grünen, sondern auch innerhalb der Teams.
Aber das ist ja wieder das Geile an Game of Thrones oder House of the Dragon. Da sind nicht einfach alle auf einer Seite. Und ich finde es cool, wie in dem Gespräch mit Otto und Alicent, wie Otto da wieder einfach seinen Pragmatismus raushängen lässt. Ne? Ja. Er ist wirklich komplett fokussiert, relativ emotionslos, beziehungsweise er kann sehr gut, sag ich mal, die Emotionen wegstecken.
Ja.
Und geht einfach drauf, okay, das hat aber auch was Gutes, wir müssen jetzt das, was wir hier haben, nutzen und das Beste draus machen.
Er ist so eiskalt opportunistisch, ne?
Ja. Also,
und ich meine, er hat ja auch irgendwo recht, aber es ist schon brutal. Also es ist so, ich meine, danach kommt ja auch die Council-Szene, die große. Genau. Und da wird das ja nochmal deutlicher, dass der das quasi eher bereit ist, Jaehaerys Leiche für die Propaganda zu benutzen. Und selbst Aegon sagt selber, ey Leute, auf keinen fucking Fall. Das machen wir ganz gewiss nicht. Ja. Und das stellt, also ich meine, da ist man emotional, ist man bei Aegon, finde ich.
Emotional, aber Vom Kopf her ist man doch bei Otto.
Ja.
Man sagen muss, ja, was, also weil der Schachzug von ihm,
ja.
diesen Trauerzug da so aufzuziehen und das wirklich zu nutzen und Rhaenyra sozusagen da ja schlecht dastehen zu lassen, ist ja wirklich, der ist super.
Ja.
Einer von Schachzügen, da kommen ein paar andere, die nicht so super sind, die etwas impulsiver sind, aber der ist ja wirklich durchdacht und langfristig clever.
Wobei ich mir dabei auch gedacht habe, das betrifft ja eigentlich nur das Small Folk in King's Landing, ne? Also quasi, weil das ist ja nicht wie heutzutage quasi, dass das dann live gestreamt wird in alle sieben Königslande.
Ja.
Und da sind ja wenig hochrangige Personen dann vor Ort tatsächlich, die nicht sowieso schon Team Grün sind.
Ja, ist richtig, aber insgesamt ist ja gerade auch King's Landing so ein bisschen gespalten,
ja.
Und so Dinge sprechen sich ja auch rum.
Ja.
Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen metaphorisch für das Volk. Aber ich fand es auch wieder eine von vielen starken Szenen.
Mega.
Und es wird angesprochen, das, wo wir uns letztes Mal so drüber ein bisschen lustig gemacht haben, wo die Wachen waren.
Ja.
Und Christian Kraut wird gefragt, wo warst du? Ja, ich war zu Bett. Die Nachtwache hatte Dienst.
Ach, ja. Ich fand ein bisschen komisch, dass sie das Thema dann so schnell haben fallen lassen. Also weil es ist ja wirklich das ist eigentlich die zentrale Frage, wo zum Teufel waren die Wachen?
Mhm.
Weil dann sagen sie ja irgendwie so, ja, wir wollen jetzt keine voreiligen Schuldsprüche oder sowas machen. Und dann denkst du dir so, ja, aber es ist halt schon eine legitime Frage, die man stellen kann. Also, ja. Aber dieses Council von den Greens ist sowieso, fand ich sehr stark.
Immer, ich finde diese ganzen Ratsszenen immer wahnsinnig geil.
Weil du auch die Paranoia von Aegon da durchscheinen siehst, wo er dann alle beschuldigt, ich weiß nicht, wo die Verräter sind.
Ja.
Und auf einmal die Stimmung im Raum richtig droppt. So richtig zu, holy shit, wenn wir jetzt was Falsches sagen, dann hängen wir am Strick morgen vor dem Tor.
Ja. Aber da ist ja das Gute, dass Laris Kraft noch eintritt und berichtet, dass einer der Goldrücke, also Blut, sozusagen gefasst wurde. Und ja, ich sag mal, Aegon hat so direkt seine eigenen Pläne mit dem.
Seine nicht ganz so cleveren Pläne, muss man sagen.
Das könnte man so sagen.
Bevor wir weitergehen, wie hast du Alicents Standpunkt in der Council-Runde da interpretiert? Weil ich hatte auch das Gefühl, dass sie abgestoßen ist von der Idee der Beerdigung. Aber Otto sie dann nochmal überzeugt bekommt, so quasi in der Runde.
Ja, ich glaube, sie ist in erster Linie auch eher die Gefühlvolle als die Herrscherin per se. Und ich glaube, sie sieht da eher die Perspektive der Mutter. Und ist auch eher ein bisschen kontra, das stimmt. Ja. Und Alicent haben wir dann noch mit Helena.
Ja, genau. Wo sie ihr nämlich das versucht klarzumachen, dass das jetzt, was ja, also aus psychologischer Sicht wirklich das Brutalste ist, was man tun kann. Und quasi ist ihr aufgefallen, diese Decke, die Helena in
Folge 1 schon gestrickt hat.
Genau. Das ist, und da denkst du halt so, krass, da haben sie wieder was geschafft, was so, sie weiß, dass irgendwas passiert, macht irgendetwas unterbewusst so und haben wieder das so eingefädelt, dass es dann im Endeffekt die Beerdigungsdecke für ihren Sohn ist. Das fand ich wieder sehr clever.
Und das fand ich auch heftig, ja.
Sehr gut gewoben wieder. Also.
Ja, und kurz danach sieht man sie dann auch in diesem Trauerzug durch King's Landing. Und man muss ja sagen, Helena ist komplett gebrochen. Die ist ja wirklich, also wer will es ihr vorwerfen, ne?
Ja.
Muss man ganz ehrlich sagen, aber sie ist ja, die ist ja sonst schon immer sehr abwesend und undurchschaubar, aber hier ist sie einfach nur noch, ich würde sagen, kaputt.
Ja. Ist dir aufgefallen, also man sieht dann ja die Leiche von Jaehaerys.
Die Naht?
Ja, also nicht nur die Naht, aber auch wie sauber. Das, also Blood and Cheese, den kann man viel vorwerfen. Das Köpfen haben die offensichtlich sehr gut drauf. Denn diese Naht fand ich, also egal was sie da gemacht haben, die müssen ja sehr saubere chirurgische Arbeit da geleistet haben, weil der Kopf sah ja wieder halbwegs solide aus.
Ja, ich glaube, der kleine Vorteile vielleicht da. Und ich fand es heftig trotzdem.
Ich habe ein bisschen erwartet, dass der irgendwann entweder die Leiche komplett runterpurzelt oder der Kopf oder sowas.
Als sie da so ein bisschen stecken bleiben, ne?
Ja, ja.
Ja, ja, und da hat man auch so gesehen, wie das wackelt und du denkst dir, das ist unangenehm. Das will man nicht sehen, ja.
Und hast du auch direkt an die Riot-Szene aus Game of Thrones gedacht?
Walk of Shame von Cersei?
Nee. Früher noch, als der Septon da zerrissen wird und Sansa fast vergewaltigt wird und so.
Genau, und der Bloodhound, die rettet noch.
Genau, ja. Das war, weil du hast halt vom Gefühl her war es wieder so vergleichsweise wenig Wachen und dann kommen die alle an das Gefährt da ran. Naja.
Ja, das ist mal dieses Naive, wenn dann die Leute aus dem Elfenbeinturm, sag ich mal, ins Volk gehen und dann eigentlich, sag ich mal, das reale Leben spüren.
Ja, ja.
Ich fand aber trotzdem, es war so ein bisschen Parallelen auch mit diesem Walk of Shame von Cersei, weil aufgrund dieser Rufe, die die ganze Zeit natürlich nicht aufgrund des toten Kindes, sondern gegenüber Rhaenyra durchgegeben werden, unter anderem ja auch Rhaenyra die Grausame, wie ja auch der Titel der Folge ist. Aber auch falsche Anwärterin auf den Thron, Kindsmörderin, Schänderin der Unschuldigen. Also die wird da so richtig propagandamäßig runtergemacht.
Das finde ich aber cool, dass sie das hier wirklich so im Vordergrund stehen, wie wichtig das ist, dieses Public Relations Thema quasi. Mhm. Und dass beide Seiten das auch akzeptieren, dass das ein Thema ist, was man auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss. Weil der Rhaenyra sagt ja später auch, wir müssen eine Gegendarstellung rausbringen, Leute.
Ja.
Das können wir nicht so stehen lassen. Das ist schlecht für unsere Seite. Und die Szene gibt es auch nicht im Buch, also diesen Beerdigungszug. Nee. Das,
aber einige Szenen, also insgesamt die ganze Folge ist im Buch nicht so viel gefühlt. Also die können das wahnsinnig gut mit Gesprächen, Dialogen, mit Hintergrundstory füllen und das macht die Serie wahnsinnig. Also wirklich.
So zwischen den Zeilen, was da historisch in Anführungszeichen passiert ist. Das mit echten Charakteren zu füllen, das haben die schon richtig, richtig gut umgesetzt.
Weil, also es gibt halt im Buch, muss man sagen, so gut wie gar keine Dialoge. Mhm. Und das alles da reinzupacken und die Dialoge trotzdem auf so einem Level zu haben, wie bei Game of Thrones das war, dass das mega cool ist und stimmig und die Charaktere viel, viel mehr Tiefe bekommen. Ganz, ganz großes Lob. Auch wenn die Leute das nie hören werden. Aber das ist sehr geil.
Ja, so, trotzdem. Ja. Wunderbar. Die Szene ist ja so gegengeschnitten, ne? Mit der Folterszene in Anführungszeichen von Blood im Kerker. Mhm. Und da muss ich schon sagen, das war wieder so ein Punkt, wo ich dachte so, ja, da geht wieder quasi die Impulse mit Aegon durch, weil es ist einfach nicht clever, was er tut. Also den einfach direkt umzunoggern und da mit seinem Hammer da tot zu prügeln.
Obwohl er findet ja noch heraus, dass Daemon es beauftragt hat und dass ein Rattenfänger dabei war.
Ja.
Und das sind so die zwei wichtigen Infos, die reichen ihm scheinbar.
Ja.
Man sieht aber jetzt von der konkreten Folter auch nichts. Und ich hatte im Kopf, aber vielleicht weißt du es noch besser, dass Blut eigentlich über 10 Tage oder so hart gefoltert wurde.
Genau. Also 2 Wochen lang oder sowas wird er im Buch gefoltert.
Ja. Und hier ist er ja sogar, er ist ja überhaupt nicht mehr der in der Mordszene ist. Er ist ja komplett, weiß ich nicht, der wird da kurz menschlich nahezu dargestellt, der so Angst um sein Leben hat. Und das hatte ich eigentlich gar nicht erwartet nach, dem Ende von Folge 1.
Ja, finde ich aber auch irgendwie nicht, also finde ich nicht unpassend, weil in so einer Szene ist er merkt halt, das geht dem Ende gegenüber. Also jetzt kann ich nur noch battlen. Mhm. Bringt auch nicht so viel, aber er versucht es.
Und dann springen wir nach Drachenstein. Das gute Ping-Pong-Spiel zwischen Drachenstein und Königsmund.
Das wird noch weitergehen.
Passiert durch und durch.
Ja.
Und auch da haben wir die nächste Ratssitzung.
Und da auch sehr interessant, dass die eigenen Leute von Rhaenyra teilweise auch ein bisschen fragen, ob das vielleicht sie war.
Ja.
Also sie sind auch alle nicht so überzeugt davon, dass Rhaenyra damit wirklich gar nichts zu tun hatte. Sagen dann auch so, ja, im Affekt kann man das ja mal machen. So. Also fand ich spannend und ich finde auch sehr stark, wie Emma Darcy das gespielt hat, dass sie dieses Ungläubige, dass ihre Ratsmitglieder wirklich glauben, dass sie das ist oder sie dahinter steckt. Und dann hast du da den Daemon sitzen.
Und dieser Blick rüber. Und dann ihr Schauspiel, einfach nur diese, lass es 5 Sekunden sein.
Ja.
Ja, geil.
Ja, man sieht es vorher schon, wie Rhaenys einmal rüberguckt zu Daemon. Mhm. Und Daemon grinst halt die ganze Zeit nur so, sagt so wenig. Und denkst schon so, ja, Kollege, da müssen wir vielleicht die Quelle von dieser Tat suchen, in der Ecke des Tisches. Eine Sache noch bei der Ratssitzung, der Jace bietet an, nach Königsmund zu fliegen und die im Auge zu behalten. Und Rhaenyra sagt kategorisch nein, um offensichtlich ihren Sohn zu schützen. Finde ich ein bisschen interessant, weil später in der Folge
wird wer anders hingeschickt.
Anders halt einfach hingeschickt, die dann halt nicht mehr ihr Sohn ist,
ja,
sondern die Tochter von Damon. Aber da habe ich auch gedacht, so, ja, gut, du hast schon so eine Hierarchie, wer wie wichtig ist. Und so, aber ich meine.
Das ist ja nachher Baylor. Ist die die Frau von Luz? Luke? Jace? Von Jace?
Die sind verlobt, glaube ich.
Oder, ah, okay.
Also ich muss auch ehrlich gestehen, ich komme bei vielen Dingen durcheinander, aber ja, bei Baylor und Rayla, also die beiden von Damon, war mir die ganze Folge nicht sicher, wer gerade da, oder ob es alles nur Baylor war.
Habe ich nämlich gedacht, war mir gar nicht aufgefallen. Aber es gibt ja noch so ein paar Sachen, wo man durcheinander kommen kann.
Ja, stimmt. Ist eigentlich das Thema der Folge, ja, dass man durchaus nicht sicher ist, wen man gerade vor sich hat.
Ja, ja. Und diese ähnlichen Namen, die helfen dabei auch zum Teil wirklich nicht.
Nee, du, ey, das... vor allem, man sieht in der Folge einmal auch noch kurz die Söhne von Damon und Rhaenyra, die ja Aegon und Viserys heißen. Wo der ganze Namenskladderadatsch nur noch schlimmer wird.
Ja.
Also, naja.
Und die sehen ja einfach aus wie diese, wie, weiß ich nicht, Aegon und ja, früher außer.
Also Aemon.
Aemon, ja. Also ja, das ist, ja, finde ich noch lustiger, wenn die gleichen Leute genommen hätten. Mir ja, wäre es nicht aufgefallen.
Ja. Aber dann ist, das ist ja quasi die Hinleitung zu dem einen großen Konflikt.
Ja, auf Seite der Schwarzen.
Genau. Wo du recht hast, dass sich das quasi durchzieht, dass die in dieser Folge die Seiten in sich viel strugglen, mhm, miteinander ringen. Rhaenyra versus Damon. Mhm. Super spannende Szene.
Ja, da wird relativ viel aufgeworfen und da auch viel Blick in die Vergangenheit. Ich glaube, im Kern ist natürlich A, Rhaenyra findet es kacke, dass Damon das einfach gemacht hat. Überraschenderweise. Und es geht vor allem um diesen Satz, um den wir uns sonst schon gestritten hatten, beziehungsweise den Titel der letzten Folge, ein Sohn für einen Sohn. Was hat Damon den Auftragsmördern gesagt auf die Frage, was sollen wir machen, wenn wir die Person nicht finden?
Aber hast du nicht das Gefühl, dass es sogar noch tiefere Themen bei den beiden angesprochen hat? Also das ist,
danach ja, ja.
Genau, das ist ja, dieser, ja, der Einstieg da rein. Ja. Aber eigentlich geht es darum, dass Damon halt sich ihr nicht unterordnet. Und seinen eigenen Shit macht.
Und immer schon gemacht hat.
Immer schon gemacht hat, ja. Und genau. Und Rhaenyra tatsächlich jetzt durch diese Aktion realisiert, dass Damon nicht ihr bestes Wohl im Sinn hat, sondern nur seine eigene Agenda verfolgt. Und die zwar zu großen Teilen mit ihrer zusammenläuft, aber an wichtigen Punkten auch nicht. Und ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen, dass ich Rhaenyra emanzipiert von dem manipulativen Shit, den Damon da abzieht, mhm, seitdem sie schon ein Kind ist, was sie offensichtlich vorher noch nicht so ganz durchblickt hatte.
Ja, man darf auch nicht vergessen, das ist zwar jetzt der Mann, aber es ist vor allem der ältere Onkel.
Genau.
Also der hat ja auch etwas mehr Erfahrung und sie war da eher immer, hat da zu ihm hinaufgeblickt,
ja,
als kleines Vorbild.
Die hat einen Satz gesagt, den ich cool fand, oder den sehr passend fand. Sie hat ihm vorgeworfen, dass sie nur ein Tool for his stolen inheritance ist. Also, dass, mhm, sie nur das Werkzeug für sein gestohlenes Erbe ist, um das zurückzukriegen. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo er so super sauer wird, wo es zu Viserys geht quasi.
Ja.
Und da merkst du halt, das hat den inneren Kern von seinem Charakter getroffen. Da ist wahrscheinlich sehr viel Wahres dran und deswegen ist er so aufbrausend an der Stelle.
Er sagt ja auch immer, er wäre der bessere Herrscher gewesen als Viserys. Viserys war halt zu friedfertig, sag ich mal, oder konnte die wichtigen Entscheidungen nicht treffen. Und dass er da der bessere König damals gewesen wäre. Er sagt aber hier nicht konkret, dass er lieber auf dem Thron sitzen würde. Man kann das sich vorstellen. Ich kann mir aber auch immer noch vorstellen, dass Damon eigentlich hinter Rhaenyra steht, als Thronerbin, nur vollkommen andere Wege hat, um zum Ziel zu gelangen.
Ja, und einfach halt auch nicht ganz bereit ist, sich ihr unterzuordnen. Also so.
Nicht vollständig.
Nicht vollständig, genau. Mhm. So, das ist immer dieses letzte Stück. Ja, aber wenn es Kopf zu Kopf kommt, mache ich trotzdem meinen Shit. Das
Kopf
ist halt,
zu Kopf, ja.
Ja, genau. Das ist halt so dieser Zug von Damons Charakter, mit dem Rhaenyra da als Königin, die den nicht akzeptieren kann. Deswegen fand ich das eine super Szene, dass es so, ja, geclashed ist.
Und er ist aber sichtlich auch ein bisschen angefressen von diesen Vorwürfen oder er spielt angefressend und einer von vielen Szenen, genau, wo eine Person einfach den Raum verlässt.
Ja. Ja, vorher auch, ich finde, man hat das Gefühl, dass er kurz davor ist, auch durchaus gewalttätig zu werden. Also das ist wirklich nur noch, der hat sich nur noch so ganz knapp unter Kontrolle.
Ja, aber es ist auch so eine ganz weirde und spannende Mischung aus gewalttätig und wir sind ja eigentlich ein Pärchen.
Ja.
Fand ich mega.
Ja.
Spielt nämlich insgesamt so diese ganze Beziehung zwischen den beiden wieder. Ja, man sollte wahrscheinlich nie seine Schwester heiraten. Oder seine, nee, oh Gott, ist noch schlimmer. Seine, sollte man eh nicht, aber seine...
Nichte.
Nichte.
Aber die Schwester ist trotzdem ein guter Punkt, Tobi. Wahrscheinlich trotzdem kein schlechter Ratschlag.
Folgt mir für weitere Tipps.
Filmpalabas und Weisheit.
Ja.
Dann sieht man kurz Baylor.
Renever und Baylor, glaube ich.
Wo Damon auch nochmal zeigt, was für ein toller Vater er ist. Der Kollege, der hat wirklich, also der ist ja super faszinierend als Charakter, ne?
Ja.
Aber der hat ja mehr als einen sehr schlechten Charakterzug, muss man einfach sagen.
Also. Oder er hat wirklich einen sehr starken Tunnelblick und hat sie nicht gesehen.
Ja, hat er wirklich,
nein, ich weiß.
Also das ist ja auch schon vorher rausgekommen, dass er quasi,
ja,
also da nicht so ein Shit drauf gibt.
Ja, und das ist die entsprechende Szene, wo Baylor... Hoffentlich Baylor auf Mondtänzerin nach Königsmund.
Oh, Mondtänzerin?
Mondtänzerin heißt sie.
Ja, Mondtänzerin.
Ja, die deutschen Titel sind oft nicht so cool, das ist wahr. Aber sie soll in weiter Höhe fliegen und nur auskundschaften.
Mhm.
Das ist der Plan.
Ja. Wo ich so, ja. Ich meine, die haben halt trotzdem Drachen, so, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie, ich weiß auch nicht, was ich so genau ich davon halten soll. Aber gut.
Aber es gibt noch eine Person, apropos Drachen, die aufbricht. Und Mann, war das ein geiler Shot, wie Damon losfliegt.
Ja, ja.
Auf Caraxes.
Mit diesen Droppen, ne? Dass die so erstmal so nach unten so.
Ja, ach so, und dann genau, wo der. Aber auch schon wieder da rausreitet.
Ja.
Das sieht so
richtig voller, aus. In voller Rüstung.
Ja, und dann sieht man nicht nur so einen 2-Sekunden-Shot, wie der Drache losfliegt, sondern so eine schöne lange Einstellung, geile Musik dazu.
Ich finde auch und immer noch geil, wie der aussieht, ne?
Ja, ja
der dieses sieht so Schlangenhafte, cool aus. Dieses.
Ja.
Da hat er hinten noch so 2 komische Flügel da dran und sowas. Also super cool. Was glaubst du, wo er hinfliegt?
Harrenhal.
Es scheint sein Plan zu sein, ne? Nach Harrenhal zu fliegen. Obwohl man bei Damon ja immer sagen muss, who knows?
Who knows, aber er hatte es ja schon geplant gehabt. Ja. Und mit Blick in die weitere Geschichte halte ich das für durchaus wahrscheinlich.
Ja, ja.
Aber man sieht ihn leider nicht mehr in Harrenhal ankommen. Da müssen wir dann wahrscheinlich auf Folge 3 warten. Weil das könnte alles sehr spannend werden.
Oh ja, oh ja.
Ping-Pong zurück, Königsmund.
Stimmt. Helena und Aegon auf der Treppe, habe ich hier.
Genau. So ein kurzer Blickkontakt.
Ja. Wo du denkst, Leute, da ist jetzt wirklich was Traumatisches passiert. Könnt ihr nicht mal jetzt ein bisschen euch gegenseitig schützen? Und die gehen einfach straight aneinander vorbei.
Aber die sind ja auch, also Helena ist ja auch nicht der einfachste Charakter. Oder man weiß nicht, wie man mit ihr umgehen muss. Und Aegon ist verdammt in seinem Tunnel drin. Also ich glaube nie, dass die irgendeine Art von gefühlvoller, romantischer oder Zuneigung so in dem Sinne hatten. Und demnach diese Gefühlsdings.
Also die brauchen es ja beide, denkst du so, ne? Also das ist ja, die haben einfach alle ein Riesenproblem offensichtlich irgendwie mit, weiß ich nicht, Intimität anderer in ihrer Familie. Und das ist an der Stelle, sieht man das halt offensichtlich.
Mhm.
Ja.
Und dann auch eine krasse Szene, wo dieses Kinderbett dann abgebaut wird.
Ja.
Also einfach nur, auch wieder so leicht metaphorisch natürlich, aber es ist, man sieht es nur abbauen. Ich glaube, Christoph Kraut steht dann da auch, oder?
Ja. Im Weg, tatsächlich.
Im Weg, genau. Und soll dann an Seite gehen, also, ja.
Typischer Christen-Moment.
Ja.
Steht einfach nur im Weg rum.
Der hätte schon ein paar Abmahnungen vom Arbeitgeber eigentlich bekommen müssen, aber ja.
Also, seine Liste an Verfehlungen ist schon sehr lang, muss man ehrlich sagen. Und wächst ja auch stetig weiter.
Ja, das geht weiter.
Es geht fröhlich in den Keller mit der Reputation von Christen Cole. Aber man merkt halt, der hat ja später den Satz, dass das, was er getan hat, auf Englisch sagt er, there's no absolution for what I've done. So, also es gibt keine
Absolution.
Genau, es gibt keinen Weg, wie er sich irgendwie dafür, ja, davon reinwaschen kann.
Ja.
Und ich finde, der Schauspieler macht das sehr gut. Also der hat diese, Intensität und gleichzeitig merkt man, dass er jetzt auch nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Mhm. Also das, ich finde, der Schauspieler, der diesen Charakter von Kristen Cole, den mag man schon zu hassen und das bringt er gut auf die Leinwand.
Ja, ich mag ihn auch ein bisschen lieber als in der ersten Staffel. Da fand ich ihn kompletter Fremdkörper. Hm. Jetzt ist er nicht mehr so ein Fremdkörper, immer noch eine Charakter, den man nicht mag, aber ja. Aber ich fand da eine Überleitung gut, apropos reinwaschen, weil einerseits nimmt Allison mal wieder einen Bart und ist, glaube ich, sichtlich ja, weiterhin auch angeknickst und Kristen Crowd bleibt ausnahmsweise mal vor der Tür und hält Wache. Und apropos reinwaschen auch, dann kommen wir nämlich zu der Szene mit dem dreckigen Mantel von Sir Arik.
Fand ich eine super gute Szene.
Ja.
Also, das, weil da auch so viel zusammenkommt, ne? Also dieses formale Äußerlichkeiten und so weiter, auf die Kristen Cole dann kritisiert bei Sir Arik. Mhm. Und Sir Arik zu Recht, also am Anfang noch wirklich sagt, ja, ich tausche den aus und so weiter.
Ist auch kurz, aber...
Ja, genau. Und dann als Kristen Cole weiter drückt und denkt er so, Dude, wo warst du eigentlich? Das fand ich so im Moment so, ja, da stellt einer die richtigen Fragen, Kollege.
Ja.
Wo warst du eigentlich? Und man hat einfach das Gefühl, dass Kristen Cole halt die Schuld irgendwie so verarbeitet, dass er das einem anderen ins Gesicht drücken muss.
Volle Kanne.
Also so.
Ja. Und sogar Arik fragt ihn ja sogar noch, wieso hat die Königin keine Leibwache?
Ja.
Und da dachte ich auch so, ja. Genau die richtigen Fragen.
Ja.
Ja, aber Kraut als guter Kommandeur lässt einfach nicht mit sich reden, beziehungsweise geht, glaube ich, gar nicht mehr darauf ein und hat dafür einen anderen, cleveren oder nicht cleveren Plan. Was sagst du?
Ich finde, der Plan an sich ist ja nicht so doof. Also tatsächlich, man kann, Otto sagt ja später, dass das quasi nicht gut durchdacht ist und so weiter. Mhm. Das mag sein, aber die Grundidee davon, den Zwilling dafür zu nutzen, ist für den Zwilling natürlich maximal scheiße.
Ja.
Also quasi, der kann nicht gewinnen. Aus der Situation gibt es kein Entrinnen. Er hätte abhauen können. Aber...
Er hätte auch fliehen können, aber er ist
genau wie sein Bruder. Aber selbst dann hätte die Ehre verloren. So.
Genau. Ja. Und die sind ja wirklich Königsgarde, muss man sagen. Die sind, ja, das ist eher Bewusstsein auf jeden Fall größer als bei Christian Kraut. Aber ich bin bei dir. Es war, finde ich, nämlich kein komplett blöder Plan von der Grundidee. Von der Ausführung könnte man noch mal ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken. Aber die Idee war schon gar nicht so ganz verkehrt. Also hat man gerade schon ausgesprochen, was der Plan ist.
Ich denke, es ist offensichtlich, ne? Das sind Zwillinge. Der eine beschützt Rhaenyra, der andere beschützt Aegon. Und dann denken sich Team Aegon, okay, dann schicken wir ihn einfach rüber. Die denken alle, das ist der Rhaenyra beschützt. Und dann beseitigt er die Kollegin da.
Die Kollegin.
Mit einem Schwertstreich.
Die, wie wird sie genannt? Die,
was war das? Grausame?
Nee. Ja, auch, aber die wird auch die Schlampenkönigin der Bastarde unter anderem genannt. Also sie bekommt eine Menge Titel.
Stell dir mal vor, erinnerst du dich an Daenerys, wenn da, die hatte doch immer jemanden, der die ganzen Titel vorgelesen hat. So Rhaenyra Targaryen, die Schlampenkönigin.
Und da kommt Aegon, der Drachenschwengel. Also die Titel sind nicht mehr ganz so lobend, würde ich sagen. Ja,
aber ich habe das Gefühl, wir haben was übersprungen tatsächlich.
Ja, wir haben noch kurz, also in diesem Gespräch geht es insgesamt auch nochmal um den Zwillingsbruder und ob überhaupt Sir Arik treu sein kann, weil Sir Arik ja geflohen ist. Und das finde ich eine gute Einstiegsszene, um so ein bisschen einfach diese beiden Brüder da auch nochmal in den Fokus zu haben. Denn ich liebe die beiden.
Ja, ja.
Ich liebe die beiden und das wissen wir jetzt alle, die Folge gesehen haben. Ich werde sie ganz hart vermissen. Weil ich finde die. Mhm. Ich finde auch die Schauspieler wahnsinnig cool.
Ja, ich liebe auch, dass es wirklich Zwillinge sind und dass zwei Schauspieler sind. Und du siehst so Mini-Unterschiede, die wirklich schwer zu sehen sind. Und ist ja auch später ein Thema, wenn die in Bewegung sind und kämpfen, dann hast du keine Ahnung.
Ja.
Aber wenn du denen genau ins Gesicht guckst, ist der eine ein bisschen magerer, der Bart ist ein bisschen länger. Oder kürzer, genau. Und du siehst es schon. Ich fand das auch super cool. Und tatsächlich der Punkt, dass da so ein Grund für Zweifel ist, weil der Bruder halt das Team gewechselt hat. Ich meine, es ist ja ein Punkt, ne? Also theoretisch könnte man ja denken, dass die beiden von Anfang an gesagt haben, hey, ich gehe zu Rhaenyra, aber du bist auch im Team Rhaenyra, du bist hier. Also es ist jetzt nicht komplett aus der Luft gezogen, an den Haaren herbeigezogen.
So. Mhm.
Ja. Also Plan war gar nicht so doof.
Drachenstein.
Drachenstein.
Wenn es auch nur eine kurze Szene ist, eine der wenigen Szenen, wo wir Lucera sehen. Nee, Jace.
Jace fehlt. Jace.
Oh Gott, dass ich die beiden
einmal pro Folge belebst du Luke von den Toten.
Ja.
Genau, Jace und Baylor?
Ja, ist es wieder Baylor?
Also ich dachte,
oder genau, ist sie schon weg? Keine Ahnung.
Genau, ich habe dann nämlich gedacht, weil eigentlich müsste jetzt sie auf Moondancer in King's Landing sein. Und ist das jetzt Rayla vielleicht? Also die Schwester? War mir unsicher. Ich gebe es offen zu.
Ich auch.
Aber ein starker Talk, also ein starkes Gespräch zwischen den beiden.
Es geht auch nochmal, sag ich mal, um den Vater von...
Um die Väter.
Um die Väter insgesamt, das trifft es ganz gut.
Weil es so viele sind,
quasi. Ja. Und insgesamt, die ganze Folge, da geht es ja wirklich ganz oft darum, wie, sag ich mal, irgendwo hatte ich mir mal notiert, wie man so mit dem Vermächtnis umgeht. Hm. Es gab einige Väter, die waren zum Teil sehr anders als die Söhne. Und wie geht man damit um? Und ja, das finde ich insgesamt sehr, sehr spannend.
Ja, die ganze Folge zieht sich auch durch die ganze Serie. Ne? Dieses, vor allem, dass die ihren Shit an ihre Kinder weitergeben, quasi. Also die haben irgendeinen Beef und dann führt das dazu, dass die Kinder einen Beef haben und so weiter und so fort. Also, genauso wie dieses Thema, was ich eben schon angesprochen habe, dass die einfach nicht sich gegenseitig unterstützen können, so richtig. Mhm. So zieht sich dann durch die ganze Familie halt. Ich fand cool, dass die da mit ihrem Crossbow geübt hat. Mhm. Ich fand es ein bisschen risky, wie er da angekommen ist und sie schießt immer noch auf diesen Holzbalken. Also war nur mein Feeling.
Aber sie kann, glaube ich, sehr gut schießen.
Ja, aber ich habe gedacht, einmal stolpern und dann ist schon der Nächste von den Ja.
Ja.
Aber man hat das Gefühl, die werden auf jeden Fall nochmal wichtig, ne? Baylor und Rayla, weil die so viel Screentime hier bekommen.
Ja, oder weil die überhaupt Screentime bekommen. Genau. Weil sonst passiert ja eigentlich aktuell noch gar nichts mit denen.
Ja.
Wie mit vielen anderen Charakteren, zu denen wir auch später nochmal kommen. Aber ja, die sollte noch wichtig werden.
Und ja. Dann habe ich eine Szene, die Szene, Bordell-Szene mit Amond in meinen Notizen. Die fand ich interessant. Weil zum einen erstmal zu dem Physischen, findest du auch, dass der einen sehr großen Kopf hat?
Das kommt, glaube ich, dadurch, dass er relativ groß, dünn, aber muskulös ist und so ein bisschen...
Ich habe mir den Schauspieler mal angeguckt und ich finde, der Kopf ist unverhältnismäßig. Also der hat einen sehr großen, markanten Kopf und dann hat er so einen sehr ausgemergelt vielleicht nicht, aber sehr leanen, sehr schlanken Körper. Mhm. Und tatsächlich in dieser Szene sieht es sehr fast schon creepy aus, wie, finde ich, wie er da wie so...
In dieser Fötusstellung auch liegt.
Genau, ja.
Ja. Ja. Weißt du denn noch, wer das ist? Wem liegt er in den Armen?
Ja, die kam in Staffel 1 schon mal vor, ne?
Kam die tatsächlich schon mal vor?
Nicht?
Oh, dann habe ich die übersehen. Kann sein. Alice Strom genannt. Also, das müsste... Also
bin ich mir gerade nicht mehr sicher, um ehrlich zu sein.
Tendiere, dass das die ist. Werde ich jetzt auch nicht zu viel verraten, aber es ist wohl so eine Amme aus dem Hause Kraft. Also da, wo... Also Harrenhal. Bei dir klingelt gerade wenig.
Doch, bei mir klingelt gerade viel, aber ich habe das Gefühl, du gehst zu weit.
Nee, ich wollte hier den Punkt machen.
Du gehst zu weit, Tom. Weil ich glaube nicht, dass das sie der Charakter ist, tatsächlich.
Glaubst du nicht?
Ich glaube, dass das so ein bisschen was Amond für Präferenzen hat. Und dass er halt jemanden, eine Mutterfigur braucht.
Guter Punkt, weil wir sind auch gar nicht in Harrenhal, sondern in einem Bordell.
Genau. Also
ja, dann minimales Foreshadowing nur von mir.
Genau, also aber es ist wichtig, was Amond für Präferenzen hat, glaube ich, oder es ist so ein bisschen Foreshadowing hier.
Und dass er Damen.
Genau, und dass er so ein Gefühl hat, offensichtlich, dass er sich, dass sein Safe Space ist, wo er sagen kann, was er sonst nirgendwo sagen kann.
Mhm. Nämlich, dass
das mit Luke nicht seine
Absicht war, einerseits.
Seine Absicht war, das war wichtig.
Und genau, dass er eigentlich Ziel des Attentats war und in gewisser Weise stolz war, dass
genau
Damon so ihn als Gefahr wahrnimmt.
Und dass er gemobbt wurde als Kind.
Ja.
Also er ist direkt alles durchgegangen.
Komplette übliche Therapiesitzung.
Ja, ja. Also, aber du siehst ja mal, was auch der für ein komplizierter Charakter ist, ne? Dass er tatsächlich nach außen quasi so der Ultra-Killer ist, vor dem alle Angst haben, auch noch weil er Vega hat.
Ja.
Aber dann in so einem Setting denkst du so, ja gut, also davon, da sehe ich jetzt aber nicht so viel von der Härte und die der anderen zeigt sonst.
Nee, absolut. Also allein schon diese Fötusstellung sieht genau, nicht danach aus. Genau. Und er zeigt sich ja auch, sag ich mal, verletzlich. Er hat die Augenbinde nicht auf, was er ja sonst standardmäßig hat.
Das Auge sieht immer noch krass aus,
finde ich. Ja. Also. Aber cool.
Ja, haben sie gut
erinnert mich aber trotzdem immer wieder an so ein White Walker-Auge.
Oh, stimmt.
Von, von diesem blauen, krassen Ton.
Tatsächlich, ja. Ja, genau. Dann, eine Kleinigkeit noch. Hast du eine Vermutung? Weil es gab ja so eine Tänzerin, die sah aus wie eine Targaryen-Girl. Finde ich. Und das ist, zieht sich auch durch die ganze, sowohl Game of Thrones als auch House of the Dragon offensichtlich.
Überall so ein paar Bastardkinder sind.
Ja, oder dass halt auch der Small Folk, das kleine Volk immer dazu tendiert, halt auch in ihren Bordellen Leute einzustellen, die aussehen wie Targaryens. Das, so, das ist schon häufiger irgendwie in der Serie.
Dann haben wir noch einen weiteren Sidekick. Jetzt sag ich mal, und zwar Hugo. Hugo der Schmied, oder Hugh eigentlich,
ne? Er heißt auf Englisch Hugh the Hammer.
Hugh the Hammer. Und Hugo der Hammer heißt er.
Ah, okay.
Aber ja, Hugo klingt einfach,
Hugo ich weiß nicht.
Also. Ich habe die Namen nicht übersetzt.
Ja, und weißt du jetzt, weil ich letzte Folge angesprochen habe, dass die das hier ein bisschen anders machen als im Buch, was ich meine? Oder schwirrst du da immer noch im Dunkeln?
Wer Hugo ist?
Ja, und warum, dass es ein anderer Take ist auf den als im Buch. Aber wollen wir jetzt auch nicht spoilern zu?
Also warum der noch wichtig wird, weiß ich.
Okay.
Aber ich weiß nicht genau, wo der Unterschied zum Buch ist.
Okay, klären wir, wenn es soweit ist. Aber okay. Man sieht offensichtlich, dass sein Kind krank ist und er und seine kleine Familie damit sehr zu strugglen hat, dass es Essensknappheit gibt, dass tatsächlich Aegon anscheinend für die Schmiede noch nicht das Geld bereitgestellt hat, was er so großherzig versprochen hat, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Also, es bahnt sich an, dass Hugh the Hammer eventuell nicht ganz zufrieden ist mit der Gesamtsituation.
In Königsmund.
In Königsmund.
Ja, wie viele andere auch, also das ganze Volk, also es ist ja auch so ein kleines Beispiel, das einfache Volk, wie sieht das gerade die Situation und naja, bei einer mehr oder weniger Nahrungsmittelknappheit und wenn alles teurer wird, ist man nie zufrieden, würde ich sagen.
Wer aber halbwegs zufrieden ist, ist Adam von Hall, denn sein Bruder kommt zurück von einer Reise und sie treffen sich zum ersten Mal wieder. Alan und Adam. Und vom Charakter her interessant unterschiedlich dargestellt, finde ich. Also, dass Alan so ein bisschen verschlossener ist und so ein bisschen, sagen wir mal, vorsichtiger mit dem, mit den großen Träumen ist und mit der Nähe zu Corlys Velaryon. Und Adam denkt sich eher so, das ist so eine gute Chance für uns. Let's do it. Aber erstmal machen wir einen Topf. Und dann, ja, also, fand ich auch spannend, aber ist natürlich auch alles erstmal Build-up. So.
Genau, ich hatte kurz gedacht nach der ersten Folge, dass die Adam gar nicht mehr mit reinnehmen und alles auf Alan.
Habe ich auch vermutet.
Nee,
ich
aber vermutet. Jetzt sind beide Brüder da und ja, die werden nochmal wichtig sein und ich meine, es gibt kurz danach eine kleine Foreshadowing-Szene, wo Adam Krebse sammelt oder am Strand ist und dann fliegt ein Drache im Hintergrund vorbei.
Es ist Seasmoke, oder?
Ich dachte, es wäre Seasmoke, aber das wäre meine Frage gewesen.
Also ich glaube, wie heißt er auf Deutsch? Jetzt muss ich das fragen.
Seerauch einfach?
Okay, also es ist Laenors Drache auf jeden Fall. Was ein paar Fragen aufwirft auch, so, weil Laenor lebt ja noch tatsächlich in der Serie. Laenor
in der Serie lebt er noch, genau.
Und wenn es wirklich Seasmoke ist, ist halt so eigentlich ist die Verbindung zwischen dem Drachen und seinem Reiter in dieser Welt ja sehr eng und kann nicht so leicht gebrochen werden. Mhm. Was so ein bisschen die Frage aufwirft, wenn es wirklich Seasmoke ist, was ja noch ein bisschen tatsächlich in Frage steht, warum Seasmoke nicht irgendwie Laenor gefolgt ist oder sowas oder ob Seasmoke jetzt tatsächlich bereit ist für einen neuen Reiter. Das ist die große Frage jetzt.
Ich tippe fast eher auf Zweiteres. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass man Laenor nochmal sieht.
Ja.
Ich glaube, sie haben einfach ihn, also in den Büchern muss man sagen, stirbt er?
Oder? Man weiß es oder auch nicht so genau.
Man weiß es nie genau.
Genau, halt ist ja auch halt.
Aber ich glaube, die Tendenz ist schon Tendenz ist größer da.
Was denn geschaut, was, ja.
Und ich finde es aber cool gelöst einfach in der Serie. Und dann bleiben wir nochmal auf Driftmark. Corlys und Rhaenys liegen entspannt im Bett rum.
Ja. Fand ich irgendwie eine coole Szene. Also ich mochte irgendwie, wie vertraut die miteinander sind. Und sehr komfortabel, also einfach so gemütlich sitzen die da zusammen und reden auch sehr offen. Also und das
Genau, und es ist mal, man merkt mal, da ist Gefühl. Also das ist mal so eine Beziehung, wo du sagst, ja, die sind zwar vielleicht pflichtverheiratet worden, mehr oder weniger, aber die haben ähnlich wie bei Eddard und Catelyn Stark,
ja, genau.
Die haben das irgendwann eine Beziehung dann aufgebaut und nicht leben einfach nicht so nebeneinander.
Die arbeiten ja zusammen.
Also, genau, und ja, die sind ein Team wirklich.
Ja, ja. Interessant finde ich, dass Rhaenys quasi Daemon da versteht und sagt so, hey, der ist so nah an der Krone gewesen, war ich auch mal. Ist nicht so geil, wenn man die da nicht kriegt.
Ja, sie kann es nachvollziehen. Das ist, glaube ich, so der Punkt.
Und ich meine, Rhaenys kann halt auch reckless sein wie Daemon, ne? Wie wir ja in der letzten Staffel gesehen haben, mit ihrem Auftritt bei der Krönung. Mhm. Also vielleicht sind Rhaenys und Daemon sich ähnlicher als ihnen lieb ist.
Ja, ich muss auch sagen, Rhaenys ist ein verdammt cooler Charakter.
Und sind ja auch verwandt.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Aber wie jetzt genau, ist ein bisschen schwierig tatsächlich.
Ach, ja, nee, wollen wir.
Das ist, ich glaube,
selbst wenn ich wüsste,
Cousins sein
oder Großcousins. Ja, Großcousins, ich weiß nicht mehr, was.
Wir müssen den Stammbaum jetzt einmal zurückgehen zu wahrscheinlich Jaehaerys sogar oder sowas. Naja.
Aber da ist auch ganz kurz im Gespräch, wenn Harrenhal eingenommen wird, ist alles verloren. Also es zeigt nochmal diese Wichtigkeit von Harrenhal.
Ist alles verloren? Sagt sie nicht.
Ist alles vergeben.
Genau, vergeben, was Daemon getan hat. Also, weil Harrenhal so wichtig ist.
Ja. Ich habe es einfach nur aufgeschrieben und abgelesen, aber ja, genau, ist vergeben und sie würde dann Daemon verzeihen.
Genau, weil das so ein wichtiger logistischer Punkt in dem Reich ist, den beide Parteien kontrollieren wollen.
Genau, also insgesamt die Flusslande, wo halt Harrenhal ist, die spielen, hatten wir letztes Mal schon mal kurz angekündigt, sind ja sozusagen so ein bisschen mittig in Westeros und so ein Bindemitglied oder Bindeglied, sage ich mal, von ganz vielen anderen Häusern. Und deshalb wahnsinnig strategisch. Strategisch wichtig.
Und verflucht. So ein kleiner Nebensatz.
Verflucht, ja.
Also Harrenhal ist bekannt dafür, dass die Eigentümer oder Besetzer von Harrenhal nicht lange leben. Zum Beispiel Lionel Strong in der ersten Staffel ist da verbrannt worden von seinem Sohn Larys. Also, ob man Harrenhal jetzt so wirklich haben will, ist eine Frage, die sich bis Game of Thrones zieht tatsächlich.
Das ist vollkommen richtig, ja.
Aber
Sprung
nach
Drachenstein.
Drachenstein, ne?
Ja. Und wir sehen den weißen Wurm nochmal.
Ja. Rhaenyra und Viserys. Viserys, ja. Genau. Und fand ich auch ein super cooles Gespräch. Weil irgendwie da so ein bisschen sich nochmal spiegelt, dass Rhaenyra wirklich checkt, dass Daemon das mit allen abzieht. Dass er es nicht nur mit ihr abgezogen hat, sondern ja, auch schon mit anderen Mädels, also Viserys zum Beispiel. Und was zu so einer gewissen schwesterlichen Zuneigung führt, habe ich das Gefühl. Was später erklärt, warum sie dann tatsächlich freilässt. Also,
Also sie haben was Ähnliches durchgemacht. Sie kennen Daemon auf ähnliche Art und Weise. Und man muss ja sagen, Daemon, ich glaube, heute würde man sagen, er hat Bindungsängste. Weil
so seine Beziehung mit der. Bei Daemon könntest du so eine psychologische Liste runterrattern und das wären.
Ja, also er hatte ja einige Beziehungen. Es ist sehr locker ausgedrückt hier.
Einfach Bindungsängste. Der ist einfach missverstanden.
Den muss man einfach
missverstanden. Den kann man noch retten.
Genau. Aber der weiße Wurm verrät auf jeden Fall, bedauert, sage ich mal, oder sagt zumindest, dass sie bedauert, dass sie früher da den Hohen Turms was zugespielt hat. Auch nochmal. Und dass sie jetzt Daemon nur zwei Namen durchgegeben hat. Und das musste sie mehr oder weniger machen, weil sie halt hier gefangen ist und freikommen wollte. Genau, und die beiden Namen, das sind dann halt sehr wahrscheinlich Käse und Blut gewesen oder Blood and Cheese.
Ja. Ich finde es interessant, dass sie Miseria hier so da reinbringen. Das ist nämlich schon ein großer Unterschied zum Buch irgendwie. Also der White Worm ist ein ganz anderer Charakter im Buch geführt. Also da haben sie große Änderungen genommen, die aber jetzt irgendwie schon Payback haben
in der Folge. Ich fand sie jetzt in der Folge wieder cooler. Weil in Staffel 1 habe ich mich oft gefragt, ja, was ist die, was macht die? Und hier bekommt die jetzt so ein bisschen eine Hintergrundgeschichte, die erzählt, wie die aufgestiegen ist. Hat mich alles sehr an Varys erinnert, der auch so, sag ich mal, eher aus der Gosse kam und dann sich über nicht Geld als Währung hatte, sondern Wissen.
Informationen.
Und das finde ich schon spannend. Und ich finde, die hat eine. Die wird immer spannender.
Ja, obwohl ich nicht sicher bin, ob wir von ihr noch so viel sehen, um ehrlich zu sein. Weil ich habe das Gefühl, dass dieses, um es jetzt mal kurz vorwegzunehmen, dieser Moment, dass sie sagt, okay, ich erkenne Sir Eric, als er da hochkommt und der war eben noch bei mir da oben, dass das quasi so dieser Payoff für den Charakter ist, dass sie quasi sagt, okay, ich helfe ihnen noch ein letztes Mal, weil sie mich freigelassen hat. Und ich bin gespannt, ob wir Miseria überhaupt nochmal sehen. Also
ist möglich, ja, dass sie raus ist.
Quasi noch so eine letzte halb gute Tat, wie auch immer man es interpretieren will, und damit so ein bisschen die Bühne verlassen hat.
Oder es gibt irgendwann, die soll ja auch nach Myr, glaube ich. Also irgendwo.
Das wäre mal spannend zu sehen, ne?
Das wäre super spannend zu sehen, und vielleicht trifft sie dann irgendwann, weil das ist ja nicht mehr Westeros, auf Laenor. Und dann gibt es eine Spin-off-Serie. Ja.
Aber wir haben tatsächlich Myr einmal gesehen in Staffel 1, ne, wo Daemon im Exile war. Quasi. Und da so bewirtet wurde. Und wo die dem angeboten haben, hey, du kannst hier bleiben, wenn du willst. Aber das war, glaube ich, Myr. Das bin mir aber gerade nicht mehr ganz sicher.
Ja, es gibt auch könnte so viele,
auch Pentos oder sowas gewesen
genau, sein. Genau, es gibt so viele von diesen Städten.
Tyrosh oder sowas.
Ja, aber vorerst wird sie noch nicht freigelassen. Obwohl wir eigentlich ganz kurz schon mal so weit gehen können, dass sie, dann sparen wir uns ein Ping-Pong-Spiel, eine Doppelszene später freigelassen wird. Ne, wie du schon gesagt hast, weil Rhaenyra merkt, ja, wir sind so ein bisschen auf ähnlichem Level.
Ja.
Dann aber, bevor wir zu mehr oder weniger...
Ich habe eine Frage noch. Habe ich hier nur noch mir notiert. Es gibt in der Szene von Miseria und Rhaenyra ganz am Ende die Frage von Rhaenyra, woher hast du diese Narbe? Mhm. Und da... Die ist für mich noch offen für Interpretation. Ich habe überlegt, ob die glaubt, dass das von Daemon kommt.
Ja,
die Gewalt, die sie vorher bei Daemon gesehen hat, ob sie überlegt hat, ob er ihr das vielleicht angetan hat. Aber ja, war mein erster.
Das Ding, jetzt habe ich Miseria auf dem Bild gar nicht mehr so bildlich vor Augen, und ich muss sagen, ich habe gerade eben erst die Folge geguckt.
So sieht aus, also wie so ein Galgennarbe.
Okay, ja. Könnte natürlich auch irgendwas aus ihrer Vergangenheit sein.
Genau, das ist halt so ein bisschen. Aber es bleibt fraglich, ne? Also es ist nicht eindeutig, oder? Oder habe ich das?
Nee, aber ich glaube dein Guess gerade, dass das zumindest optional von Daemon kommen könnte
nicht. Ja, weil Rhaenyra vorher so Angst hatte, also so zurückgezuckt ist, als Daemon mit der Hand so auf sie zugehen. Du hast das Gefühl, sie glaubt, Daemon will sie vielleicht erwürgen.
Ja, wäre jetzt auch nicht überraschend.
Es hätte niemanden schockiert, glaube ich.
Ja.
Ja. Gut, aber dann hängen von den Dächern von King's Landing einige Rattenfänger.
Oder auch alle Rattenfänger.
Oder auch alle Rattenfänger, tatsächlich, ja.
Ein weniger cleverer Schachzug.
Ein Kollateralschaden quasi, eine kollaterale Bestrafung aller Rattenfänger. Man muss aber sagen, er kriegt Cheese.
Er kriegt Cheese, aber er kriegt auch vor allem eine aufgewühlte Bevölkerung.
Ja, das... Da fragt man sich direkt, wenn der Beerdigungszug danach wäre, tatsächlich, ob dann schon vielleicht das zu einem Aufstand gekommen wäre. Mhm.
Ja.
Weil die Stimmung ist da auf jeden Fall am Kippen.
Genau, weil das erfahren wir kurz später dann in dem Gespräch mit Otto. Mhm. Otto sagt halt, das sind nicht einfach nur irgendwelche Rattenfänger, das sind Söhne, Väter, alles Mögliche. Es ist die Bevölkerung. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viele Rattenfänger es in King's Landing gibt. Aber man sieht da ja schon einige hängen, und ich kann mir vorstellen, dass es wirklich... da die so aufgewühlt sind, doch eine Menge Menschen sind.
Ja. Ich glaube, in den Büchern kommt dann noch, dass deswegen so viele Katzen
Roter Turm?
Red Keep.
Weil
die Rattenfänger alle weg sind. Und deswegen Arya später Katzenjagd.
Genau.
Das sind immer diese kleinen Verbindungen.
Ah, ich liebe sie aber.
Ja. Und das Gespräch mit Otto, Aegon und
Otto.
Ach, Otto. Ja, das war tatsächlich Ottos Primetime, ne? Also das war vielleicht die beste Szene, die auch der Schauspieler Iris Evans, irischer Name, schwer auszusprechen, fand ich fantastisch. Fand ich richtig, richtig cool.
Er zeigt nochmal so ein ganz bisschen eine andere Seite. Und ich finde es spannend, wie dieser Switch rübergeht, wie man voll auf Ottos Seite ist und schon so Sympathie hat. Weil eigentlich ist Otto ja früher...
Er ist schon ein manipulativer Dreckskerl.
Ja.
Kann man nichts gegen sagen. Aber man merkt auch, dass er echte Zuneigung für Viserys hatte in der Szene. Ja, da gibt es diese Szene, wo er so von den anderen wegguckt und so das und über Viserys nachdenkt. Ja. Und da hast du wirklich das Gefühl, der hatte schon Zuneigung zu dem. Der war dem schon wichtig.
Mhm.
Und er trauert dieser Zeit nach offensichtlich und merkt, dass sein ganzes Kartenhaus zusammenbricht.
Ja, auf Viserys hat er halt Einfluss gehabt. Jetzt haben wir das natürlich auch nicht mehr. Aber ich glaube, er hat ihn wirklich auch ein bisschen als schon Freund gesehen.
Ja.
In gewisser Art und Weise. Und ja, jetzt bezeichnet er seinen Sohn, also Aegon, als selbstgefällig. Und vorher, das war in Folge 1, ja, da war es ja Aegon der altruistische.
Ja.
Also auf jeden Fall der selbstlose
eher. Ich habe mir das Wort nochmal angeguckt.
Ja. Ja, und auf jeden Fall ist Otto, das ist auch schön zu sehen, eine der emotionalsten Szenen, weil er immer wütend ist.
Ja.
Er ist erstmal weiterhin pragmatisch, aber
er ist. Generell ist er in der Folge viel wütender und generell aufgebrachter als sonst. Zu Recht.
Vollkommen zu Recht.
Ja, so.
Ja. Er sieht sich aber da einem Aegon und einem Christian Kraut und etc. gegenüber, die, wie ich so schön gesagt habe, Blut sehen wollen statt Tinte.
Ja.
Also er ist
direktes Zitat aus dem Buch.
Ja, genau.
Diese Sätze merkt man immer irgendwie so. Ja. Die so richtig.
Aber die sind auch geil.
Ja, ja. Also, ja.
Die so richtig das zu vergießen statt Tinte.
Ins Mark treffen, da denkst du immer so, das ist direkt aus dem Buch genommen.
Da kann Goethe sich einpacken.
Da kann Goethe sich einpacken.
So sagt man das.
Also es gilt ja, nicht für Filmparlamentsätze. Da kann Goethe sich einpacken.
Ja, ja.
Ja, ehrlich. Aber ich finde auch da in der Szene war auch wieder so offensichtlich, dass Aegon keiner, also das ist diese neue Generation jetzt, die sich durchsetzt, aber die nicht gut vorbereitet wurde.
Die Gen Z.
Die Gen Z von Westeros quasi.
Ja.
Die da zur Macht kommt und jetzt auch einfach Sprünge macht bei den Personen, die die Macht beinhalten. Also das, ich meine, Kristen Crown ist offensichtlich selbst überrascht, dass er auf einmal Hand des Königs ist. Und wozu das alles führen wird, tja.
Ja, auf jeden Fall geht es ja eher in Richtung, wir geben unseren Impulsen nach, als wir handeln durchdacht und besonnen.
Ja.
Wie wir es jetzt auch in den beiden Folgen schon enorm gesehen haben.
Also politische Intrigen und so weiter ist jetzt vorbei, gefühlt.
Ja.
Jetzt geht es um die Stahlfaust.
Komm mal sehen. Oh ja, das will ich auch. Statt Hand des Königs.
Ja, my new hand is a steel fist.
Ja. Also.
Das war auch ein starker Satz.
Ja,
aber gleichzeitig halt nicht wirklich clever, weil die Hand ist halt kein Krieger eigentlich, sondern halt eigentlich ein politischer Taktierer.
Mhm.
Und das zeigt wieder, dass Aegon nicht genau verstanden hat, wie alles funktioniert. Oder,
ja, und Otto sagt ja sogar zu Aegon, dass Viserys nie vorhatte, dass du auf dem Thron bist, mehr oder weniger.
Das war auch so ein Side-Slap.
Ja, was Aegon bis dato, glaube ich, wirklich noch gedacht hat.
Ja, ja, ich glaube, er weiß auch nicht genau, oder er war sowieso schon so ein bisschen zerrissen, was Viserys über ihn gedacht hat. So.
Mhm.
Und deswegen hat ihn das, glaube ich, schon im Mark getroffen.
Ja, aber ich finde es auch schön, wie man merkt auch, wie leicht Aegon sich manipulieren lässt, weil er sagt ja wirklich einfach genau die Sätze oder den Satz, den Larys Kraft ihm auf dem Balkon gesagt hat. Ne? Also ihr seid die Hand meines Vaters, nicht meine. 1:1 der gleiche Satz, das heißt, du kannst ihm, glaube ich, alles Mögliche ins Ohr flüstern und ist vielleicht sowas wie bei Herr der Ringe, König Theoden.
Ja. Larys ist Grima Schlangenzunge.
Genau.
Larys Schlangenzunge.
Ja.
Kann man es auch nochmal schön. Klumpfuß Schlangenzunge.
Schön wie Otto das Ding einfach vor Chris und Krauts Füße wirft und geht und dann kriegt er noch diesen Spitzensatz zugeworfen: ja, ihr dürft gehen. Und der denkt sich einfach nur: kannst du nicht mal.
Dann. Kommen wir aber zum Bruder. Versus Bruder, oder? Oder habe ich
das? Genau. Eingeleitet wird es dadurch, dass der weiße Wurm sie halt den Bruder sieht. Das hat sie ja eben schon ganz kurz erwähnt. Mhm. Finde ich auch eine coole Szene.
Ja. Ja.
Das und man weiß erstmal nicht, was sie mit dieser Info genau macht.
Obwohl ich auch sagen muss, dass es halt auch von. Natürlich ist der wahrscheinlich auch nicht der cleverste, was so Cloak and Dagger Aktionen angeht. Aber dass er da in voller Montur auch schon unten von dem. Von dem Bootsteig quasi und da hochläuft.
Ja.
Das hätte ihm. Die Gefahr ist halt groß, dass jemand denkt: So, Moment, der andere war da gerade auf der Burg. Warum kommt der jetzt da gerade nochmal hoch? Stell dir mal vor, du stehst irgendwie auf der Mauer und da kommt er hoch und der andere steht neben dir und denkst so: Leute, vielleicht lassen wir das Tor mal kurz zu und checken mal, wer das ist.
Ja. Aber er macht es immerhin sehr selbstsicher und ich glaube, mit den Büchern ist es auch so, dass er zumindest diese Reise nach.
Genau,
Drachenstein in so salzwaschenden Fischerkleidung macht und das dann erst kurz vor Ort umzieht. Und vielleicht hat er das ja und man sieht den dann
hochgehen. Also, jammer noch vor dem Niveau.
Ja. Nee, aber er ist nicht so der nicht der perfekte, wie hast du das genannt? Cloak and Dagger?
Cloak and Dagger,
ja.
Also Assassine.
Genau. Aber ich meine, er hatte es ja auch nicht ganz gewünscht,
diesen
Auftrag. Nee, das ist so.
Und die Kingsguard ist dafür halt auch einfach nicht gemacht. Sondern das sind jetzt nicht gerade die, die in den Schatten agieren, sondern eher so, die ihren weißen Umhängen da stehen.
Mhm. Aber er kommt rein. Er kommt an den Wachen vorbei.
Ja.
Auch wenn die sich immerhin wundern, das freut mich schon mal, dass die diese kleine Szene noch reinpacken, weil es sich nicht so anfühlt wie mit den Rattenfängern, dass man einfach so einen Walkthrough hat. Und
man müsste allerdings auch mal hinterfragen tatsächlich, da sollten ja schon viele wissen, dass das Zwillinge sind und der eine bei denen ist und der andere bei denen. Also, dass das so komplett off the table ist, dass da der andere ankommt.
Aber das, ja, dass sie insgesamt nicht auch mehr im Blick sind, wie du eben meintest, mit die sind in zwei Parteien, die könnten ja auch so ein doppeltes Spiel spielen.
Ja.
Das wird aber, glaube ich, einfach nicht
gesehen. Das Setup muss halt da sein für den Cargill-Fight.
Er kommt auf jeden Fall bis in Rhaenyras Gemächer, die er gerade fast einen Schlummertrunk nehmen wollte und ein kleines Nickerchen machen wollte.
Ganz kleine Szene nur. Wie hast du das interpretiert, dass sie immer von ihrer, also die hatte den Zopf, der da ihr gemacht
wurde,
die geht immer einen Schritt nach vorne. Und ich habe das so interpretiert, dass sie halt einfach ein Gedanken ist und nicht uns komplett.
Nicht bei der Sache.
Genau, ja.
Ja, ich glaube, mehr habe ich da auch nicht
rein. Aber ich fand auch, dass ich mir wie die so ein bisschen genervt wirkte.
Die andere, komm schon.
Ja, ja. Und ich kann es verstehen. Vielleicht auch einmal kurz stehen. Ich versuche deinen Zopf zu lösen, Kollege.
Kollege.
Ja. Ja. Wie fandst du den Kampf dann? Also, er stürmt rein quasi und dann kurz bevor er zuschlagen kann, kommt Sir Eric
und sagt: Bruder! Und zieht sein Schwert.
Ja.
Und es kommt zum Kampf. Ein cooler Kampf. Aber man weiß halt, ich muss ihn eh nochmal gucken, aber man weiß halt nicht genau, wer ist wer. Und man will die ganze Zeit wissen, wer ist.
Ich habe ihn zweimal geguckt und es ist fast unmöglich, durch den Schnitt genau zu wissen, wer ist. Also es ist wirklich, wirklich schwierig. Selbst die Beinverletzung, also einer hat so eine Beinverletzung zwischendurch. Mhm. Und ich glaube, zwei Schwerthiebe später kriegt der andere eine Beinverletzung. Und so,
komm schon.
Sacre bleu, ey.
Und einer hat irgendwann auch hier so einen ganz kleinen Cut und da dachte ich, oh ja, auf den musst du achten. Aber nee, ich weiß gar nicht, wer das ist.
Aber es ist ja auch ein Storypunkt, weil die andere Kingsguard sagt ja auch so, scheiße, wer ist unserer?
Ja.
Also.
Genau. Und in den Büchern wird es ein bisschen unterschiedlich beschrieben. Da dauert entweder der Kampf eine kurze Minute oder sogar eine ganze Stunde und alle möglichen gucken zu und wissen nicht, wer ist. Aber das ist ja auch ganz klar der schöne Faktor in diesem Kampf. Tatsächlich, was ich aber nicht weiß, ist, wer stirbt und wer stürzt sich ins Schwert? Ich habe eine Vermutung,
also, aber ich bin nicht 100% sicher. Ich habe so interpretiert, dass Arek, also von Aegon,
genau,
stirbt und Arek von Rhaenyra das überlebt hat. Und dann halt, er wendet sich auch zu Rhaenyra und entschuldigt sich bei ihr und sagt so, für den Selbstmord. So habe ich das interpretiert. Also er geht Seppuku?
Ja.
Weiß ich nicht. Gibt es einen japanischen Begriff?
Ja. Aber. Die Tendenz habe ich auch. Also es könnte ja auch sein, dass es Sir Arik ist, der überlebt.
Mhm.
Also der von Aegon.
Ach so, und sich für den Attentat entschuldigt.
Einfach, weil er, sage ich mal, er wollte ja jetzt nicht, er ist ja eigentlich ein ehrenhafter Mann und wollte das an sich einfach nicht.
Ja.
Und es daher gemacht hat. Aber ich glaube Tendenz auch eher, dass es Sir Arik war. Ja, und die Frage ist, warum? Man könnte sagen, er war entweder eh schon schwer verwundet oder er konnte einfach damit nicht leben. Oder man sagt, zumindest in den Büchern wird auch von den beiden gesagt, es ist eine Seele in zwei Körpern.
Ja.
Und ja, man sieht ja auch, die mögen sich.
Ja. Ja, das fand ich auch tragisch natürlich. Aber gut, wir haben einen guten Moment da gefangen. Ne?
Ja, wie die sich auch, als der erste Schwertstich durchgeht, wie die sich so in den Armen liegen.
Hat schon funktioniert.
Hat funktioniert, ja, tat weh und wirklich, muss einfach nochmal hier betonen, wie cool ich die beiden fand. Also, boah, von denen hätte ich auch gerne, weiß ich nicht, ein Spin-off in früheren Jahren, wie die, was weiß ich, was machen, durch die Lande ziehen. Das kann ein richtiger cooler Bro-Trip werden. Richtiger Bro-Trip sogar.
Ja, das Finale ist ein richtiger Bro-Trip.
Ja.
Alright. Ja.
Und dann hüpfen wir ein letztes Mal rüber.
Genau.
Nach Königsmund und haben wieder den fantastischen Otto.
Der fantastische Otto, der so ein bisschen die Flinte ins Korn wirft. Ne? Also der sagt so, Leute, das, was ich hier fabriziert habe, das geht alles nicht so auf. Ich gehe zu dem letzten der Targaryens, den ich noch vielleicht beeinflussen kann. Daeron, der noch nie genannt wurde. Tatsächlich war mir gar nicht sicher, ob der in der Serie vorkommt.
Man wird das nicht in der ersten Staffel kurz genannt?
Vielleicht wird, oder er, ist das nur vielleicht wird er einmal genannt. Aber auf jeden Fall der vierte.
Dritte?
Also der dritte Sohn, aber der vierte. Nee, warte.
Der jüngere Sohn noch von Alicent und Viserys.
Genau.
Der jüngste, glaube
ich. Genau, warte. Wir haben Aegon, Aemond, Helena
und Daeron. Genau. Ja,
also es ist nicht der dritte Sohn, vierte
Kind. Genau.
Ja. Der chillt in Old Town.
Genau, und ist ja, glaube ich, als Knappe oder sowas. Also in Old Town bei.
Ich glaube, der ist bei den Maestern, oder?
Nee, ich glaube, der soll Knappe werden.
Ah, ja.
Aber da.
Na gut.
Ohne Gewehr. Mhm. Auf jeden Fall sage ich mal sozusagen bei der Family von den Hohenturms.
Ein Knappe ohne Gewehr.
Knappe ohne Gewehr. Ist ein schlechter Knappe. Genau, und bei dem haben die halt noch mehr Hoffnung, weil der nicht so, ja, wie sag ich mal, so ignorant und eitel ist und nicht so impulsiv.
Aber das ist wirklich Last Hope, ne? Also das ist so,
fühlt
sich so richtig an. So das. Und da muss Otto sich auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, finde ich, weil das war schon, viele von den Fehlschüssen und sowas sind schon zum Teil ihm zuzuschreiben. Also,
ja, doch.
Also, ich meine, er hat Alicent ja Viserys untergejubelt. Und dann, also es ist schon, wenn man auch nochmal in die erste Staffel zurückdenkt, Otto ist, weiß nicht, ob das ein Guter ist, also alles in allem betrachtet.
Aber genau, in diesen beiden letzten Szenen denkt man so, okay,
man sympathiert
dann. Er hat so seine Seiten. Ja. Und ich glaube, als Hand des Königs ist er eigentlich eine sehr, sehr gute Wahl.
Ich mochte ihn als Charakter auch immer. Also einfach, weil das ein interessanter Dude ist, es war gefühlt der Tywin Lannister hier und da, der mit ein bisschen mehr Herz.
Ja, und charakterlich einfach schauspielerisch grandios. Und vielleicht sehen wir ihn nochmal, aber er soll laut Alicent nicht nach Hohenturm, also nicht zu der Heimat da, nach
Althaus
meine ich.
Sondern nach Highgarden.
Nach Rosengarten, also da sozusagen in die Weite, weil die Weite ist nochmal wichtig, also das Haus Tyrell, weil, sag ich mal, da relativ viele Parteien sich noch nicht ganz entschieden haben, sind die Team Grün oder Team Schwarz. Deshalb ist die Weite eine sehr wichtige Region neben den Flusslanden.
Also ihm wird die frühe Rente verwehrt. Cool.
Ja.
Muss auch bis 67 arbeiten.
Genau. Und Alicent hofft, Alicent hofft halt, dass er, wenn sich alles so ein bisschen abgekühlt hat, er zurückkommen kann, obwohl ich hier nicht von einem Abkühlen gerade sprechen kann.
Ja. Dann haben wir noch eine kurze Szene.
Eine letzte Szene.
Ne, zwei Szenen noch. Ne? Also Alicent ist nämlich noch kurz bei Aegon. Und,
ja, okay.
Und zeigt, dass sie auch keine große Hilfe ist. Ja, weil da denkst du halt so, jetzt ist doch der Punkt hier, da kannst du mal
deinen. Drückst du den mal.
Genau, da kannst du deinen
Sohn mal. Form den, hol den wieder auf deine Seite.
Ja, genau.
Und warum glaubst du, macht sie es nicht? Glaubst du einfach, da ist Hoffnung und Malz verloren? Oder glaubst du einfach, die hat einfach gerade keinen Nerv da drauf?
Also meine Interpretation von der Szene ist tatsächlich, dass das, was ihr Vater ihr verwehrt, nämlich sie versucht sich ja ihrem Vater zu öffnen, an zwei Stellen in der Folge, dass sie das nicht gelernt hat von ihrem Vater jetzt quasi, wie man das weitergeben kann an die Kinder. Und sie in dem Moment einfach nicht weiß, wie sie damit copen soll. Und dann denkt sie sich, ja gut, dann gehe ich wieder zu Kristen Cole und schlag den ein paar Mal ins Gesicht.
Bringt
und dann
mehr Pep in die Beziehung.
Genau, und dann geht's wieder rund. Also es fühlt sich für mich wie ein Coping-Mechanismus an, dass sie nicht ihrem Sohn quasi unterstützen kann oder Gefühle zeigen kann und irgendwie da eine Connection, emotionale Connection zu ihrem Sohn aufbauen kann. War meine Interpretation. Who knows?
Ja, aber sie entscheidet sich wieder für das Falsche, könnte man sagen. Sie hätte hier wahrscheinlich etwas Richtiges und Gutes tun können.
Tatsächlich, ja.
Und macht das, was sie immer macht. Christian.
Ja, das ist auch eine interessante Endszene irgendwie.
Ja.
Ich fand nämlich, weil normalerweise enden die ja gerne so auf so richtig dramatischen Punkten.
Ja.
Und da, vielleicht ist es aber auch ein Hint, dass das die ganze Sache wahrscheinlich noch weiter in die Scheiße reitet.
Also. Ist richtig, aber wenn man so vergleicht mit der letzten und vorletzten Folge, wo du einfach nur diesen geilen Blick jeweils in diese Kamera hast, fand ich es von dieser Mini-Endszene etwas schwächer.
Ja.
Aber das ist natürlich Meckern auf höchstem Niveau.
Denn ich denke, wir sind Feuer und Flamme.
Wir sind
Feuer und Eis.
Feuer und Eis. Alles.
Genau.
Wir freuen uns mächtig auf die nächste Folge, weil ich glaube, man kann relativ spoilerfrei sagen, dass es zumindest mal eine kleine Kampfszene und ein bisschen mehr Action geben wird.
Und genau, dass jetzt weniger gesprochen wird. In den Büchern gibt es so einen Satz, und das der Kampf der Briefe und der Messengers ist vorbei. Und jetzt kommen die Schwerter und Rüstungen. Und in Folge 3 wird es richtig abgehen.
Oh ja, ich freue mich.
Deswegen wrappen wir es ab und bis nächste Woche mit den Hot-D-Besprechungen.
Nächste Woche. Rap, rap, rap.
Rap, rap, rap.